Als ich morgens den LinkedIn-Post geschrieben habe, ahnte ich nicht, dass ich ziemlich viel Zeit damit verbringen würde, alle Kommentare zu beantworten. Offensichtlich war das ein kontroverses Thema, was ich getroffen habe. Also sprechen wir heute drüber.
Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich und ich freue mich, dass du dabei bist, egal ob du den Podcast jetzt nebenbei bei einer Tätigkeit hörst oder vielleicht siehst du ihn auch auf Spotify oder auf YouTube. Freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Dieses kontroverse Thema, was ich auf LinkedIn platziert habe, das hatte ich bereits in der vergangenen Folge angerissen. Und zwar geht es um die Fragestellung, sollen wir eigentlich aus unserem Audio-Podcast jetzt auch noch einen Videopodcast machen? Ist das sinnvoll? Wie könnte das funktionieren? Was spricht vielleicht auch dagegen? Das Thema hat eine gewisse Aktualität und zwar durch ein neues iOS, also Apple Update, besteht die Möglichkeit, dass wir jetzt auch auf Apple Podcast mit unserem Videopodcast erscheinen und dort eben auch mehr Reichweite bekommen, weil wir zum Beispiel empfohlen werden oder stärker ausgespielt werden. Am besten, du hörst dir die vergangene Folge der Interviewhelden noch einmal an. Da habe ich das Ganze ein bisschen ausführlicher besprochen und kommst dann wieder zurück und wir reden über das, was in der vergangenen Woche so passiert ist. Es gab viele Meinungen auf LinkedIn und das hat mich natürlich gefreut, weil ganz offensichtlich ist es ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und mit dem wir uns auch bereits auseinandersetzen und das ist richtig gut. Und ich sage schon mal Danke an alle, die sich eben an dieser Diskussion auch beteiligen. Ich verlinke den LinkedIn-Post hier in den Shownotes, also wenn du selber dazu deine Meinung vielleicht noch dazu schreiben möchtest oder sowas, fände ich das sehr gut, mach das gerne oder vielleicht möchtest du dir auch einen Überblick verschaffen, dann kannst du dir das Ganze nochmal in diesem LinkedIn-Post anschauen. Es gab viele, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht. Und die größte Sorge, die ich daraus abgeleitet habe, ist der Satz, ich will doch jetzt nicht auch noch YouTuber werden. Und das finde ich ganz interessant und das verstehe ich auch voll. Und genau darum soll es aus meiner Perspektive nämlich auch nicht gehen. Und deswegen glaube ich, ist ein großer Teil der Diskussion ist vielleicht sogar ein Missverständnis oder hat vielleicht sogar etwas mit dem Wording zu tun. Und darüber reden wir heute, denn der Shift von Audio zu Video ist im Grunde kein wirklich neues Format. Du wirst deswegen nicht zum YouTuber und du brauchst dann auch nicht den großen YouTuber-Workflow, den viele sicherlich dahinter vermuten, sondern du machst aus deinem Audio-Podcast einfach nur ein Videopodcast. Und dieser Shift ist gar nicht so groß. Wir müssen nicht anfangen, das zugegebenermaßen komplizierte und aufwendige YouTube-Game zu spielen. Wer Lust darauf hat und wer Lust daran gewinnt, eben so richtig bei YouTube mitzumischen, das ist super. Also dann go for it. Alle Daumen sind gedrückt, sämtliche Unterstützung ist da. Aber das ist eben nicht notwendig. Und irgendjemand schrieb auf LinkedIn auch, Markus, meinst du nicht, ist es einfach hier eine akademische Betrachtung, wenn du sagst, du musst nicht zum YouTuber werden und Videopodcast, Audiopodcast, das glaube ich eben nicht. Ich glaube nämlich gar nicht, dass das eine akademische Betrachtung ist. Ich glaube sogar, dass das eine sehr handwerkliche Betrachtung ist und dass es ganz viel mit dem Workflow zu tun hat. Und der Workflow von einem richtigen YouTuber, der ist einfach immens, weil da wird ganz anders geschnitten, da werden viel mehr Schnitte gemacht, da werden viel mehr visuelle Elemente auch eingebunden und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man dazu eine ganz andere Schnittskills braucht, als wenn wir nur von unserem Audio-Podcast zum Videopodcast kommen wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und nein, es ist eben keine akademische Betrachtung. Was habe ich heute vor in der Folge? In der heutigen Folge setze ich mich mal mit all den Einwänden auseinander, warum man den Shift von Audio zu Video wirklich nicht gehen möchte. Und da waren die Leute durchaus kreativ und haben viele Einwände gebracht. Da sind durchaus gute Gründe dabei. Das will ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Und diese guten Gründe kann man auch gar nicht auflösen. Und dann ist es auch sicherlich sinnvoll, bei einem Audio-Podcast zu bleiben. Aber manche Gründe sind dann doch eher Vorwände, Vorurteile, Ausreden, persönliche Meinungen und eben auch ganz viel Bedenken und Angst, wenn man genauer hinschaut. Und da kann sich jetzt jeder in dieser Folge selber mal vielleicht kritisch hinterfragen, wo er gerade steht und ob man eigentlich an diesen Bedenken festhalten möchte oder an den Einwänden oder ob man da vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive drauf einnimmt und das Thema Audio to Video vielleicht doch mal aktiv angeht. Das kann nämlich ein ganz spannender Erfahrung sein. Also ich bin sehr gespannt, ob du dich wiederfindest. Und wie immer, und gerade bei dieser Episode gilt, schreib mir Feedback dazu. Wenn du eine Meinung dazu hast, wenn du deine eine Erkenntnisse, deine Erfahrungen, deine Bedenken teilen möchtest oder sowas, nutz die Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, gerne auf LinkedIn, gerne auch bei Spotify zum Beispiel, direkt eben unter dem Podcast. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, in den Shownotes findest du da die Kontaktdaten. Ich freue mich wirklich über jeglichen Austausch zu diesem Thema. Wir steigen mal mit einer Fragestellung ein, die sehr früh kam und die sehr schlau ist. Und zwar, Markus, du hast doch bestimmt Daten. Wie konsumieren denn die Leute überhaupt Podcast? Ist natürlich genau richtig, dass wir uns erstmal ganz analytisch dem Thema nähern und auf die Datenlage schauen. Dieser Videotrend kommt aus den USA, deswegen beginnen wir jetzt einfach mal, uns mit den Daten in den USA zu bestätigen. Ich komme aber dann eben auch zu Daten aus Deutschland. Also, in den USA ist tatsächlich YouTube die größte Plattform für Podcast überhaupt. Mittlerweile weiß man das hier. Früher war man da sehr überrascht, dass auf YouTube die meisten Podcasts in den USA gehört werden. Ist aber so. Laut Podcast Landscape 2025 Report heißt es, dass 53% der US-Podcast-KonsumentInnen es vorziehen, Podcasts zu schauen, statt nur zu hören. Und das machen sie insbesondere auf YouTube. Und das ist erstmal ein ganz klarer Trend, an dem können wir uns sicherlich schon ein bisschen orientieren. Das bedeutet nicht, dass dieser Trend jetzt schon in Deutschland zu spüren ist. Aber ich denke mal, wir können alle davon ausgehen, dass dieser Trend eben auf uns wartet und in den kommenden Monaten wahrscheinlich eben Deutschland und Europa erreichen wird. Jetzt kommen wir mal zu deutschen Zahlen. Und da ist die beste Quelle die Podcast-Studie 2025 von Podstars, Apinio, die haben eine repräsentative Studie gemacht, die haben über 1300 Leute befragt und die haben relevante Zahlen speziell zum Videopodcast abgefragt. Demnach konsumieren 30% der Befragten regelmäßig Videopodcast, 30%, 27% manchmal und 12% sogar sehr häufig. Das finde ich für Deutschland schon überraschende Zahlen. 74% nennen YouTube als ihre bevorzugte Plattform für Videopodcast. Also 74% möchten Videopodcast eher auf YouTube als auf anderen Plattformen sehen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass 64% sagen, sie würden sich für die Audioversion eines Podcasts entscheiden, wenn sie die Wahl haben. Dazu muss man aber auch sagen, das ist der Status jetzt, beziehungsweise eben aus 2025. Der Markt entwickelt sich ja sehr, sehr schnell weiter. Also, anders formuliert, wenn man diese Zahlen interpretiert, kann man sagen, knapp 70% der Deutschen konsumieren Videopodcasts regelmäßig, manchmal oder sehr häufig. Und die beliebteste Plattform dafür ist YouTube. Das sind erstmal die Fakten und die trockenen Zahlen. Jetzt kommen wir mal zu den Einwänden und Fragestellungen, die so kamen. Ich als allererstes, und das finde ich schon schön, weil ich es so hundertprozentig fühle und nachvollziehen kann, ist, ich zitiere das hier mal, ich mag es, dass ich beim Podcasten nicht darauf achten muss, wie ich gucke, ob ich in die Kamera gucke und dass ich das auch an einem Bad Hair Day machen kann. Und das verstehe ich total. Ich habe es auch tatsächlich geliebt, eine Zeit lang einfach, ich sage mal, ungewaschen und fern der Heimat irgendwie auf der Couch zu sitzen, mein Podcast-Mikrofon da zu haben und irgendwie in meinen Unterlagen zu stöbern, während ich die Episode aufnehme. Ja, das ist eine schöne Geschichte, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, um was geht es denn dabei eigentlich? Dabei geht es um unsere eigene Bequemlichkeit und das bringt uns im Business natürlich nicht so richtig weiter. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir unseren Podcast wirklich aus strategischen Zwecken einsetzen und auch produzieren, ja, dann müssen wir uns vielleicht eine Mütze aufsetzen oder die Haare waschen, dann müssen wir uns vielleicht ein bisschen Puder ins Gesicht schmeißen oder uns da einen Mund malen, ich habe keine Ahnung, und dann ziehen wir uns was Ordentliches an und gehen dann vor die Kamera. Ich glaube, dieses Argument ist wirklich nur so ein, naja, es heißt ein bequemes Argument, wie gesagt, ich kann es fühlen, aber eigentlich hat das natürlich nichts in dem professionellen Kontext zu suchen. Ist meine persönliche Meinung. Dann, was immer wieder auftaucht, ist natürlich das Argument, ein Video schaut man sich bewusst an und das würde man mit Podcasts nicht machen, die würde man nur anhören und da würde man sich ja nicht hinsetzen und würde jetzt irgendwie 40 Minuten Leuten beim Interview zum Beispiel zuhören oder jetzt hier in der Solo-Folge, man würde sich das ja nicht wirklich anschauen. Auch das kann ich natürlich nachvollziehen, aber ich glaube, dass die Sehgewohnheiten sich einfach verändert haben. Ich glaube, dass bei vielen Menschen einfach auf dem Fernseher oder auf dem Smart-TV, so müssen wir es ja heute nennen, das ist ja kein klassischer Fernseher mehr, auf dem Smart-TV Podcast laufen und da laufen dann eben auch die Videos dazu und man ist trotzdem beschäftigt mit dem Abwasch oder mit der Bügelwäsche oder man deckt den Tisch oder man macht Sport oder was auch immer. Also diese Exklusivität, die wir irgendwie noch aus den 1990er Jahren oder 80er Jahren kennen, dass wir uns vor den Fernseher setzen und nichts anderes machen, als in die schwarze Röhre gucken. Das gibt es, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Die Sehgewohnheiten haben sich verändert und auch das Konsumieren von Podcasts hat sich verändert. Und da unterscheiden wir einfach nicht mehr so sehr, ob wir nur hören oder ob wir nur zusehen. Das Ding ist ja auch, dass auch wenn wir von Audio zu Videopodcast switchen, das bedeutet ja nicht, dass es den Audiopodcast nicht mehr gibt. Natürlich kann ich meine Kopfhörer in die Ohren machen und kann irgendwie um die Alster joggen und den Podcast hören. Ich bin ja nicht gezwungen, das auf einem Screen mir anzuschauen, so wie das wäre, wenn ich jetzt irgendwie eine Netflix-Serie gucke oder sowas. Also es ist ja im Grunde nur eine Erweiterung und uns wird nichts weggenommen. Das finde ich ein wichtiger Punkt, weil dieses Wegnehmen, da reagieren Leute allergisch drauf, verstehe ich. Aber in diesem Fall ist es ja eigentlich eher ein Add-on. Dann gibt es einen Einwand und den finde ich wirklich richtig gut und gerechtfertigt und da möchte ich auch gar nicht drum herum reden. Der heißt, ich möchte in meinem Podcast meine Interviewgäste schützen, weil sie zum Beispiel über sehr intime Dinge reden. Also da fällt mir zum Beispiel ein, wenn wir einen betroffenen Podcast haben, der über mentale Gesundheit geht, dann kann ich mir vorstellen, dass die Interviewgäste, die vielleicht über ihre Geschichte erzählen, nicht unbedingt ihre Persönlichkeit vor der Kamera noch präsentieren wollen, dass sie eben wiederzuerkennen sind oder sie fühlen sich unwohl, wenn jetzt auch noch die Kamera sozusagen an ist, kann ich alles verstehen. Und dafür kann man ja zum Beispiel eben auch beim Audio-Podcast bleiben oder man findet noch eine ganz andere Möglichkeit. Man kann vielleicht auch einen Videopodcast machen und die Person, die eben in der Anonymität bleiben möchte, wird verpixelt, wird oder gar nicht mehr gezeigt oder es gibt andere Möglichkeiten, das technisch irgendwie zu lösen. Aber das verstehe ich voll und da bin ich auch der Letzte, der irgendwie sagt, du musst jetzt aber einen Videopodcast machen, sonst wirst du abgehängt. Nein, die Anonymität und der Schutz der Gäste, das ist natürlich viel wert und da müssen wir uns dann eben kreative Gedanken zu machen. Dann gibt es natürlich den Einwand, das ist doch alles viel zu viel Aufwand. Ich produziere meinen Podcast nebenbei, Video würde alles langsamer und aufwendiger machen. Und ja, natürlich ist es so, ein Videoschnitt und ein Videopodcast ist mehr Aufwand. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Sorge, dass es so unfassbar viel mehr Aufwand ist, eigentlich daher rührt, dass die Leute nicht genau wissen, wie der Workflow dann aussieht. Auf was muss ich denn dann achten? Wie viel aufwendiger ist denn Videoschnitt? Was kann ich denn verändern, damit ich auch im Videoschnitt zum Beispiel zügig vorankomme und mich da nicht irgendwie in stundenlanger, kleinteiliger Arbeit verkünstle? Also ich glaube, dass das eher so eine Sorge ist, die übertrieben wahrgenommen wird. Ich glaube, die Realität sieht anders aus. Ich selber mache ja schon Videopodcasts seit, ich weiß gar nicht wie lange, und ich bin sehr schnell da drin. Das hat natürlich Gründe. Ich habe auch einen Hintergrund, ich habe viele Videos produziert, eben als Videoproduzent für Unternehmen, fürs Fernsehen und so weiter. Das heißt, ich kenne mich da schon gut mit aus, aber ich habe auch schon anderen Leuten Workflows gezeigt und beigebracht, dass sie eben nicht so einen Aufwand betreiben müssen, sondern dass sie da auch ziemlich zügig durchgehen können. Richtig, Videoschnitt ist kompletter und wir brauchen auch eine andere Kompetenz. Das ist auch wichtig. Wir müssen sozusagen ja auch wirklich wissen, was müssen wir jetzt verändern. Da geht es um das Licht, da geht es um Kamera, da geht es um Bildgestaltung, also das komplette Setup. Und da ist eben die Sorge, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht. Dazu fällt mir übrigens auch ein, dass das ein Argument gewesen sein könnte, dass man schon vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren angebracht hat. Davor haben alle Leute Blogs geschrieben, im Pyjama, auf dem Sofa, zu Hause und auf einmal hieß es, jetzt müssen wir Podcast machen. Und auch das hat natürlich einen größeren Aufwand bedurfte einen größeren Aufwand, das ist, glaube ich, Deutsch. Und auch da wird wahrscheinlich dieser Aufschrei da gewesen sein und auch da wird es Leute gegeben haben, die einfach mutig vorangegangen sind und haben gesagt, ist mir egal, das ist nun mal die Entwicklung und die gehe ich mit und gestalte sie mit und andere werden zurückgeblieben sein, werden auf ihrem Sofa sitzen geblieben sein und werden heute noch Blogs schreiben, ob die nun eine besonders gute Reichweite und Sichtbarkeit bekommen. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Auf jeden Fall ist es so ein Argument mit dem Aufwand. Das kommt, glaube ich, immer sehr schnell, wenn etwas Neues kommt, was wir eben noch nicht beherrschen. Dann gibt es so eine Argumentation, die heißt, ich will nicht vor die Kamera. Ich will mich der Kamera nicht präsentieren. Ich bin kein Fernsehprofi, ich wirke vor der Kamera steif oder unprofessionell. Man sieht einem den schlechten Tag an, den man vielleicht einmal hat oder jede Unsicherheit. Und natürlich ist es so, dass Audio einem mehr verzeiht als Video, das stimmt. Aber auch hier gilt, davon lasse ich mich doch nicht wirklich ausbremsen, oder? Also nur weil ich das technische noch nicht so beherrsche, stelle ich mich doch nicht diesem Thema und verstecke mich oder renne weg oder bleibe bei dem, was ich schon immer gemacht habe. Das ist doch keine gute Strategie, die uns nach vorne bringt, oder? Ich lerne doch gerne einfach auch was Neues dazu. Ich mache mich doch auf den Weg und mache neue Erfahrungen und gehe diesen Weg. Das, finde ich, hat eben auch sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ich persönlich, ich Markus, ich bin einfach zu neugierig, um nicht neue Dinge anzunehmen und neue Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen. Manches gelingt mir vielleicht auch nicht, dann lasse ich es, aber ich probiere es auf jeden Fall erstmal aus. Und was das Thema Wirkung vor der Kamera angeht, ich glaube, dass wir uns da alle auch schon sehr, sehr entwickelt haben. Denn wir leben mittlerweile doch locker 5 oder 6 Jahre in einem Zoom-Zeitalter, also wo Videocalls und Videokonferenzen das Natürlichste der Welt geworden ist und wir mittlerweile gelernt haben, alleine zu Hause zu sitzen und in so ein kleines Objektiv reinzuschauen und dort unsere Geschichte zu erzählen, weil es sich mittlerweile so anfühlt, als würden wir telefonieren. Also auch das ist etwas, was man lernen kann. Wenn da noch ein Defizit ist, kein Problem, da kann man dran arbeiten und da kann man auch kurzfristig und schnell dran arbeiten. Das ist keine große Hürde bei den meisten Leuten, das kann ich euch versprechen. Also da spricht auch meine Erfahrung als Medientrainer sehr stark, kommt die hervor. Dann gibt es das Argument, meine Hörer, die hören, die gucken nicht, da will keiner gucken. Ja, kann sein, meine Zielgruppe ist vielleicht 40 plus und die sind so gar nicht auf YouTube unterwegs oder die sind bisher auch nicht bei Spotify gewesen und haben sich dort Videos angeschaut, die machen das alles nur bei Apple. Gut, dass es da jetzt auch Videopodcasts gibt, so hat dann eben auch diese Generation, die bei Apple Podcast die Formate konsumieren, die Möglichkeit, künftig Videos zu sehen. Oder die hören beim Autofahren, beim Spazierengehen und so weiter, da bringt Video überhaupt gar nichts. Das ist etwas, was eben auch sehr, sehr häufig gesagt wird. Und genau darum geht es ja eigentlich auch, denn wir wollen ja eben mit Videopodcast auch andere Leute erreichen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur unserer Podcast-Community, die es jetzt schon gibt, sagen wollen, ach guck mal, wir geben uns jetzt noch mehr Mühe und jetzt gibt es den T-Rock auch als Video. Sondern mein Interesse ist ja, andere Leute, die eher über Video kommen, mit meinen Inhalten anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin jetzt eben auch auf YouTube zu sehen, abonniere mich und werd Teil meiner Community. Das heißt, dieses Argument, meine Leute wollen mich nur hören, ja, das mag ja sein, aber genau darum geht es ja. Wir wollen ja eben nicht nur meine Leute haben, sondern wir wollen ja, dass weitere Leute dazukommen. Also auch das finde ich tatsächlich nicht besonders haltbar und nicht besonders stabil. Dann gibt es, ich bin doch nur der kleine Podcaster. Das lohnt sich also für meine Größe nicht. Ich habe vielleicht nur 500 oder Hörer, da rechtfertigt sich der Mehraufwand für mich nicht. Und YouTube funktioniert ja sowieso erst ab einer kritischen Masse und kleine Kanäle gehen doch hier eher unter. Ich glaube, YouTube funktioniert genau in dem Moment und funktioniert genau so, wie auch Podcast funktioniert. Wenn der oder die Richtige uns hört, ist alles richtig. Also es kommt auch hier bei YouTube nicht auf die Masse. Wir brauchen nicht 20.000 Subscriber. Wir können auch mit einem kleinen Kanal sehr erfolgreich sein, wenn wir die richtigen Menschen ansprechen. Und nochmal, auf YouTube warten einfach neue Leute auf uns. Es wäre doch schade, wenn wir diesen Leuten nicht die Möglichkeit geben würden, uns zu entdecken. Dann gibt es so eine Stilfrage, wo es da heißt, ich verliere meinen Stil, wenn ich vor die Kamera gehe und jetzt auch noch in die Kamera gucken muss. Mein Podcast ist bewusst intim und nah. Video macht das irgendwie offiziell und steril. Oder auch der Grund, ich rede frei und unvorbereitet. Vor der Kamera muss ich dann ja richtig performen und muss eben auch Augenkontakt haben. Das Authentische würde verloren werden gehen. Das sind so die Argumente. Auch da, glaube ich, geht es eher um Angst und um Besorgnis und es geht weniger um Erfahrung. Und genau diese positive Erfahrung kann man aber machen, wenn man es lernt, denn das ist ja auch alles lernbar. Es ist zu lernen, wie man vor der Kamera spricht. Wir müssen auch nicht fehlerfrei einen 45-minütigen Vortrag vor der Kamera ohne Skript machen. Das würden wir ja im Podcast auch noch nicht machen. Wir können mit unserem Podcast-Skript, das wir bisher erstellt haben, egal ob das Stichworte sind oder ob das ganze Sätze sind, auch vor eine Kamera gehen. Das mache ich auch. Ich habe hier auch mein Skript, mit dem ich arbeite. Denn mein Kopf geht auch runter und ich lese dort Dinge ab, wenn ich Zitate hervorbringe. Oder ich schreibe mir vielleicht auf meinen Rechner rechts neben der Kamera einige Notizen auf, damit ich zwischendurch mal raufgucken kann und dann gucke ich wieder zurück zur Kamera. Das ist kein Problem. Das ist eine Sorge über, also können wir einen grünen Haken dran machen. Da finden wir entweder technische Lösungen, methodische und handwerkliche Lösungen oder es ist einfach kein Problem. Also auch das, finde ich, bringt uns nicht so richtig voran in der Verweigerung. Dann gibt es allerdings eins, was ich auch gut verstehen kann und ich habe in den vergangenen Tagen mit einigen Leuten gesprochen und auch da wurde dieses Problem häufiger genannt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Markus. Reicht meine Kamera aus? Wie ist denn das mit dem Licht? Und ich habe ein Fenster. Ist das jetzt ein Problem? Was für Licht brauche ich denn? Und kann ich mit meinem Mikrofon eigentlich noch arbeiten? Wie sieht denn das ganze Framing aus? Also wie ist das denn mit der Bildgestaltung? Soll ich das im Sitzen machen oder im Stehen? Und so weiter und so weiter. Und ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Punkte, wo wir jetzt in diesem ersten Moment gar nicht wissen, wo soll ich eigentlich angreifen und wo was hat Priorität, welche Reihenfolge kann ich abarbeiten. Kann ich total verstehen, ist ganz normal, aber auch das ist ja nur etwas, das sind ja Informationen, die man sich holen kann. Und genau aus diesem Grunde habe ich ja vor, diesen Audio-to-Sprint-Kurs zu machen und biete den an. Und deswegen gibt es ja auch die Warteliste. Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich suche im Moment Podcasterinnen und Podcaster, die Bock haben, aus ihrem Audio-Podcast einen Videopodcast zu machen. Und zwar ohne zur YouTuberin oder zum YouTuber zu werden. Also nicht das ganze große YouTube-Game zu spielen, sondern einen Videopodcast zu machen. Das ist ein eigenständiges Format und das ist vom Audio-Podcast nicht so weit entfernt. Und all die Fragen, die jetzt so in Sachen Technik, Bildgestaltung, Schnitt, Intro-Video und so weiter, all die Fragen kann ich beantworten, habe ich für meine Kunden schon häufig beantwortet und werde ich einbringen in dieser Kursbegleitung. Einen 4-Wochen-Sprint, Ende April, Anfang Mai soll es losgehen. Ich bin selber gerade erst dabei, das Ganze irgendwie zu gestalten. Also es ist eine richtige Beta-Runde, so mit hochgekrempelten Ärmeln. Und ich hoffe einfach auf tolle Podcasterinnen und Podcaster, die Bock haben, diesen Weg mitzugehen und die jetzt nicht irgendwie das absolute Hochglanzkursformat erwarten. Und wenn du Bock hast, das zu machen, dann trägst du dich ganz schnell bei mir auf die Warteliste ein. tirock-training.de/sprint. findest du natürlich auch heute in Shownotes. Warteliste deswegen, weil du die ersten Informationen bekommst und weil du auf der Warteliste bei mir immer den besten Preis bekommst. Und deswegen macht es Sinn, sich auf die Warteliste jetzt schon mal einzutragen. Und dann, sobald ich nähere Informationen weiß, lasse ich das natürlich allen Leuten auf der Warteliste wissen. Und dann starten wir hoffentlich mit einer kleinen, engagierten Gruppe. Und dann werden wir euch innerhalb von 4 Wochen von Audio to Video bringen. Das ist nicht so das Problem, da bin ich mir ganz sicher. Und es gab aber auch ein paar positive Reaktionen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar habe ich von Thorsten etwas gelesen, das fand ich richtig gut. Er schreibt, ich bin seit 2 Monaten auch von Podcast auf Videopodcast gewechselt. Auch wenn ich auf Spotify und Apple im Moment noch Audio ausspiele, wird sich aber bald ändern. Eine Sache, die ich massiv unterschätzt habe, mit den entsprechenden Tools, in meinem Fall Riverside, sind easy aus einem langen Videopodcast extrem gut gekürzte Videos für YouTube und für Social Media möglich. Und das ist zum Beispiel natürlich auch ein Mehrgewinn. Wenn wir einen Videopodcast haben, können wir dort mit Hilfe von Tools und künstlicher Intelligenz ganz schnell Shorts machen, also Reels machen, die unseren Podcast dann bewerben können, ohne dass das so ein wahnsinniger Aufwand ist. Die werden uns von dem Programm Riverside zum Beispiel schon zur Verfügung gestellt und vorgeschlagen. Die können wir dann noch anpassen, wenn uns das wichtig ist. Dann laden wir sie runter und posten sie einfach auf Social Media. Und das hat natürlich auch einen wahnsinnigen Vorteil. Das ist auch nochmal Sichtbarkeit, die dazukommt. Kein Mensch würde heutzutage noch ein Audiogramm auf Instagram oder auf Facebook sich anhören. Also wirklich gar keiner mehr. Wenn wir Audiogramme auf YouTube noch platzieren, finde ich das schon, also schon seit Jahren bin ich da kein Freund von und sage, das ist vergebene Liebesmühe, kann man machen, aber auf Social Media muss man mit Audiogramm nun gar nicht mehr kommen. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass man das eben damit machen kann. Eine andere Nachricht hat mich erreicht, da schreibt jemand, ich hatte Diskussion gerade mit einem Kunden, der bisher auch nur Audio-Podcast hatte. Wir haben dann aus Traffic-Gründen entschieden, dass zusätzlich YouTube schlicht Sinn macht wegen SEO und Geopower. Ja, natürlich. Auch das ist sozusagen, also mehr Präsenz, mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit wirkt sich natürlich auch positiv auf SEO und auf Geo aus. Und dann sollte man diesen Weg eben gehen. Was haben wir noch? Eine Lisa schreibt, ich staune auch immer wieder darüber, wie viele bei reinem Audio bleiben. Mein Podcast ist klein, aber fein und kassiert mehr als die Hälfte aller Aufrufe über YouTube. Auch wenn sich viele wundern, YouTube wird sehr häufig zum Podcast hören genutzt. Also auch etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe oder was es nur auf dem amerikanischen Markt gibt. Nein, das gibt es eben auch in Deutschland. Und wenn wir das wissen, können wir positiv darauf reagieren. So, jetzt habe ich dir 20 Minuten lang erzählt, warum es Sinn macht, von Audio zu Video zu gehen. Und jetzt wäre ich wirklich sehr gespannt, was du darüber denkst, ob du deine Haltung überdenken möchtest, ob sie sich verändert hat, ob es dir vielleicht auch Motivation und einen Impuls gegeben hat, zu sagen, ach komm, die Challenge nehme ich auf mich und da gehe ich mit, ich trage mich mal auf die Warteliste ein und dann gucken wir mal, ob wir nicht in Kürze aus einem Audio einen Videopodcast machen können. Also ich möchte euch das wirklich sehr ans Herzen legen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es hat viele, viele Vorteile, es ist ein bisschen Arbeit mehr. Wir müssen uns einen neuen Workflow angewöhnen, aber das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das soll es für heute gewesen sein. In der kommenden Woche freue ich mich auf einen großartigen Interviewgast, Stefan Maywald. Stefan lebt in Italien, ist Autor und natürlich auch Podcaster. Der macht einen sehr erfolgreichen Podcast, ist übrigens auch auf YouTube und darüber wird er bestimmt dann auch erzählen. Also in diesem Sinne, erstens in die Shownotes gucken, zweitens in die Warteliste sich eintragen und drittens macht euch ein schönes Osterwochenende. Ich wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche. Liebe Grüße.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.